Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Corporate Entrepreneurs Podcast. Ich sitze heute virtuell zusammen mit Philipp. Philipp Metz, voller Name, Gründer, darf man sagen, und Geschäftsführer der Psykon GmbH, ne?
Genau.
Ihr seid irgendwo zwischen Startup und Mittelstand unterwegs, aber das erzählst du am besten gleich mal selbst. Mich würde erstmal interessieren, wer bist du und was machst du überhaupt?
Ja, wie du schon gesagt hast, danke für die Einladung, Yannick. Mein Name ist Philipp Metz. Ich bin einer der beiden Gründer und inzwischen sind wir drei Geschäftsführer und Eigentümer der Psilcon. Was machen wir ein bisschen mit der Psilcon? Wir haben dazu noch ein Tochterunternehmen aufgekauft vor 2 Jahren, aber vielleicht starten wir mal bei dem Hauptthema. Das ist die Psilcon. Da sind wir im verarbeitenden Gewerbe für medizinische Bauteile, sprich klassisches Beispiel, eine PDA-Spritze, gewisse Konnektoren beziehungsweise Valves, wo halt Spezialgebiet gefragt ist, eben im Mikrobereich für Silikonanwendung. Und ich glaube, wenn man das ein bisschen greifen möchte, wenn man sich so einen Klinikaufenthalt vorstellt und einfach diese Infusionssets mal anguckt, anhand der Bauteile oder bei Blutabnahmen, da hängt eigentlich ja in jedem Krankenhaus oder in jeder zweiten ja Aufenthalt vom Bett und so weiter einfach von uns auch ein Bauteil mit drinne. Und wir haben uns eben mit der Psilcon darauf spezialisiert, Nischen abzudecken, also sprich Mikrobauteile aus Silikon mit Schlitzen zu versehen. Und ja, das macht eigentlich so keiner am Markt. Was machen wir da ergänzend mit der Preox, die uns auch seit knappen 2,5 Jahren gehört? Da ergänzen wir das Ganze. Also Psilcon ist der Hersteller von den Medizinprodukten und die Preox ist der Inverkehrbringer, also der ins Krankenhaus verkauft. Also wir sind jetzt nicht an irgendeiner langen Kette dran, sondern wir sind eigentlich direkt am Patienten, direkt in den Kliniken vor Ort.
Du hast es schon gesagt, ihr seid also auf Silikon fokussiert und letzten Endes Silikon-Spritzguss, ihr seid Spritzgussfertiger oder stellt eure Produkte mit Spritzguss her. Hast du noch ein paar andere Beispiele und vielleicht, was macht das Silikon so besonders und warum ist das super geeignet für die Kliniken oder im medizinischen
Genau.
Bereich?
Ja, wir haben tatsächlich vor 7 Jahren, jetzt ab bald 8 Jahren, gestartet mit einem reinen Silikonspritzguss. Also sprich, man hat eine Form, da wird mehr oder weniger das Silikon ausgebacken und dann kommt ein Bauteil raus. In den letzten 2 Jahren durch die Übernahme der Preox haben wir uns ein bisschen in Richtung, ja, ich sag mal, Solution Maker entwickelt. Also sprich, wir machen auch den Kunststoffspritzguss, wir machen Assembly und Montage inzwischen. Also wir stellen komplette Baugruppen her, wie eine klassische PDA-Spritze. Das kennt eigentlich jeder, entweder die wird eingesetzt in der Schwangerschaft oder wenn man Knieoperationen hat, dann wird da der Körper lahmgelegt. Die Spritze sorgt eigentlich dafür, dass die Nadel den Hohlraum in der Wirbelsäule findet. Und da gibt es am Markt eigentlich nur zwei, drei Wettbewerber und das sind dann eben die größeren. Also wir haben uns ganz klar auf die Nische fokussiert und die Nische ist halt einfach auch nur mal das Silikon, ja. Super verträglich, man kann es als Langzeitimplantat verwenden für, wenn man Gehörprobleme hat, wenn man Stimmprobleme hat, wo wir auch tätig sind, also Stimmprothesen. Die ganzen Themen, ja. Und Silikon ist einfach einzigartig aus dem Grunde heraus. A, es ist vielseitig einsetzbar. Also es geht genauso im Automotive von Minustemperaturen bis Plustemperaturen. Aber in der Medizintechnik ist es halt, der Körper verträgt. Ja, Latex zum Beispiel stoßen manche Menschen ab. Klar, die günstigere Alternative, die vielleicht aus Asien kommt. Aber gegen Silikon gibt es keine Allergien. Es ist menschlich verträglich. Da gibt es bisher nichts. Und deswegen haben wir uns auch so ein bisschen darauf fokussiert, weil ich sag mal, seitdem wir laufen können, beziehungsweise seitdem wir in der Arbeitswelt unterwegs sind, haben wir immer mit Silikon Berührung gehabt, also von Anfang an.
Seitdem ihr laufen könnt, ist jetzt ja noch gar nicht so lange. Also von deinen Erklärungen her könnte man denken, ihr seid wirklich ein ganz klassisches mittelständisches Unternehmen, seit 40 Jahren am Markt, du in der dritten und zweiten und dritten Generation. Aber so ist es ja doch nicht. Ihr seid 2017, wenn ich es richtig im Kopf habe, gegründet. Deshalb ja auch Co-Founder oder Co-Gründer.
Genau.
Wie kommt man dazu, ich sag mal, dann doch mitten im Leben stehend, so ein Unternehmen zu gründen? Das ist ja keine alltägliche Geschichte, finde ich zumindest.
Ja, also Patrick und ich haben in der Branche gelernt, also wir haben klassisch an der Maschine unsere Ausbildung gemacht. Und Patrick ist dann zum Metallrichtung weitergegangen, zum Techniker studieren. Ich bin in Richtung der Kunststofftechnik gegangen. Und dann haben wir uns beide wieder im gleichen Unternehmen, wo wir auch die Ausbildung gemacht haben, gefunden. Und ja, irgendwann steht man an einem Punkt an und sagt, okay, entweder ich bleibe in der Bubble drin und sag, ich muss es akzeptieren, wie es vorgegeben ist. Ich kann nichts verändern. Und wir haben uns eben genau dagegen entschieden, weil wir wollen am Markt was ändern. Wir wollen, sagen wir, diese Touching Points mit Kunden. Das wollten wir alles anders. Das schaffen durften wir damals nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, Mitte 20, du hast keine Familie, kein Kind, kein Haus. Let's do it. Nehmen wir unser Geld, schreiben einen Businessplan. Und geben Gas. Dann gab es beim Patrick noch einen Umweg, der uns inzwischen auch geholfen hat. Sein Onkel ist verstorben, der hatte eine Stanzmaschinenfirma, die der Patrick übernommen hat. Und dann hat er angerufen und hat gesagt, hey Philipp, ich brauche Hilfe, Finanzen, Vertriebe und so weiter. Dann habe ich gesagt, okay, dann komme ich zu dir, schauen wir uns das an. Das war 2016. Und irgendwie sind wir da aber nicht glücklich geworden, weil dieses Milieu, Maschinenhandel und so weiter, das sind nicht wir und da haben wir uns nicht wohlgefühlt. Dann haben wir gesagt, komm, wir schreiben jetzt den Businessplan fertig, den wir mal aufgesetzt haben und gründen noch die Psilkon. Ja, schwuppdiwupp, am 4. Oktober 2017 waren wir beim Notar gesessen, ne?
Nicht schlecht. Ich finde ja total spannend, halt genau den Gedankengang, dass ihr in ein klassisches Business, ein produzierendes Business eingestiegen seid, das aber ja vom Scratch gemacht hat und die Chance dazu habt. Und da haben ja in der Regel die Unternehmen nicht so, auch in der klassischen Nachfolge gibt es ja ganz viele gewachsene organische Strukturen. Und das finde ich super spannend, mit dir heute so ein bisschen zu beleuchten. Lass uns mal vielleicht versuchen, du hast gesagt, ihr kamt aus den Bereichen, habt Sachen gesehen, die ihr anders machen wolltet und konntet sie dann natürlich anders machen. Was sind so deine, ja, vielleicht, hast du so drei, vier Hauptpunkte, wo ihr gesagt habt von Anfang an, da wollen wir ganz anders angehen, vielleicht auch genau wie du gesagt hast, Thema Kundenkontakt?
Ja, es ist ein, ich sag mal, zwei Haupttreiber. Das ist einmal der persönliche Touch zum Kunden hin, also dieses persönliche Beziehung aufbauen. Und das andere Thema ist technische Umsetzung. Ja, wenn man das Thema Kunde aufgreift, da ist so ein bisschen dahinter verborgen. Ja, viele versuchen am Telefon und über E-Mail sich zu verstecken. Und wir wollen eigentlich genau das Gegenteil erreichen. Entweder wollen wir beim Kunden sein. Oder wollen aber noch am liebsten, dass der Kunde zu uns kommt, dass du diesen, ich nenne es trotzdem mal, nicht Mittelstand oder Wachstumsunternehmen, sondern diesen Startup-Drive einfach spürst, ja. Klar, wir als Gründer stehen da voll dahinter, aber auch unser inzwischen 16-köpfiges Team, ja, dass du einfach dieses Feeling bekommst, wie ticken die da drinnen und es ticken nicht nur die Gründer so, dass da Gas drauf ist, sondern eben alle miteinander. Deswegen dieser Touching Point zu Kunden, den versuchen wir auf persönlicher Ebene zu gehen und offen und ehrlich, ja, also auch mal Dinge ansprechen, wenn es nicht geht. Und das machen halt aus unserer Erfahrung heraus weniger. Es ist immer alles erst rosa-rot und die Probleme tauchen später auf. Und wir wollen halt frühzeitig ansetzen. Und wenn wir auf die technische Seite rüberhüpfen, viele Unternehmen verlassen Deutschland, es ist nicht möglich aus Kostendruck und so weiter. Und wir wollen genau den Gegenteilweg gehen, ja. Wir wollen in Deutschland ein hochautomatisiert autonomes Fertigungskonzept durchsetzen, ja. Da geht es um, unsere Mitarbeiter arbeiten zum Beispiel nur von 6 bis um 16 Uhr, ja. Und den Rest machen Geisterschichten. Also einfach hochautomatisiert, weil dann kann ich A, profitabel bleiben, ich kann den Standort Deutschland sichern, aber der riesen Benefit dahinter, ich habe einen brutal hohen Qualitätsfaktor auf meinem Medizinprodukt, ja. Also sprich, ich bin nicht fehleranfällig. Also ich kann da was verkaufen in diesem Markt, das, ja, man sagt zwar, alles ist fehlerunanfällig, aber das ist halt nochmal eine andere Liga am Ende vom Tag. Und das ist so unser Drive.
Wie habt ihr es geschafft, in den Markt reinzukommen? Es ist ja nicht unbedingt immer einfach, gerade in Deutschland, sich da in, gestandene oder geschlossene Märkte reinzukommen. Und gerade der medizintechnische Markt ist ja dann doch sehr reguliert, wie ich es mir vorstelle. Du hast Herausforderungen, dass er wahrscheinlich relativ übersichtlich ist. Man kennt sich. Wie seid ihr da als, ich meine, das klingt jetzt oberflächlich, aber du sitzt mir, ihr seht es nicht, im T-Shirt gegenüber. Und ich kenne ganz viele andere Unternehmer, Unternehmerinnen aus der Branche, die genau das nicht machen würden. Oder unter einem Sack, wo nicht das T-Shirt mit dem Logo drauf anhaben. Das macht euch ja irgendwo auch aus und besonders. Und diesen Umgang merkt man. Aber kann das nicht auch ein Hindernis sein? Oder war es es vielleicht?
Jein. Also Hindernis ist es nicht, weil wir sind so, ja. Also wir treten so auf am Markt seit Firmengründung. Wir wollen das eben ein bisschen verändern, nicht dieses steife Thema, dieses ich muss gezwängt im Anzug sein, ja. Inzwischen stellt ja jeder um, er hat weiße Sneakers und so weiter an. Das haben wir von Anfang an gelebt, diese Kultur, ja, weil das sind einfach wir. Da ist ein junger, dynamischer Drive vorhanden, der einfach was verändern möchte, ja. Und mal ganz ehrlich, dahinter steckt ja die gleiche Person, ja. Also, ob ich jetzt hier im Anzug sitze oder im T-Shirt mit Logo, ist am Ende das Gleiche. Und wie sind wir in die Medizintechnik gekommen? Ja, das ist das Thema Partnership und Trust, glaube ich, ja. Connected auch ein bisschen zu Preox, als ich die Ausbildung angefangen habe mit 16 Jahren. Durfte ich einen netten Kunden damals kennenlernen und es ist eigentlich in dem Zeitraum mehr oder weniger mein Mentor geworden. Also er hat mich von seiner Seite aus mit an die Hand genommen, hat mir erklärt, wie es läuft und mit ihm bin ich eigentlich bis zur Firmengründung, hat er mich so begleitet als Mentor. Er war dann inzwischen 60, 65 und ist dann leider an Krebs verstorben. Aber es war der Eigentümer und Gründer der Firma Preox. Also da gab es schon damals ein Gentleman Agreement, Philipp, wenn es soweit ist, dann kümmere dich um mein Kind. Und das Kind war in dem Fall für den Rolf, die Preox weiterzuführen, zu supporten mit seinem Partner Benedikt und zu sagen, wir stehen dahinter. Und das war auch der Grund, warum wir dann die Preox mit übernommen haben. Es gab keine Nachfolge. Wir wollen unseren Drive reinbekommen und damals sind wir so an die Hand genommen worden und haben so den ersten Fuß in die Medizintechnik geschafft, weil es eben ein Thema von Trust, Vertrauen und nicht nur Quick and Dirty Geschäft ist. Das ist eher alles langfristig zu betrachten, ja.
Okay, sehr spannend. Vielleicht noch ein Aspekt, der mich persönlich auch interessiert, zum Thema Gründung oder frühe Entwicklung, dass ich ja mit Patrick jetzt nicht nur als, ich sag mal, einem anderen halbfremden Menschen gegründet, den man sich kennenlernt, sondern ihr wart ja auch gut miteinander befreundet, von Anfang an. Hat das irgendwelche Auswirkungen gehabt? War das einfacher oder schwieriger?
Sowohl als auch, wenn ich das sagen darf. Ja, im Endeffekt sind wir Best Buddies. Man ist in der Ausbildung, wenn man das sagen darf, von Kneipe zu Kneipe gezogen und hat sich so immer näher und besser kennengelernt. Ja, und das war auch der Grund, warum er am Ende gesagt hat, ey, es matcht, ja. Patrick und ich sind komplett andere Charaktere. Als dritte Person kam dann ja später der Steffen mit dazu, ist auch nochmal ein anderer Charakter. Aber alle drei in einem Topf ergänzen sich perfekt. Also da gibt es kein Mismatch. Und ich glaube, das ist das Gute, dass jeder dem anderen was gönnt, jeder in seinem Bereich seine Stärke hat. Und ich glaube, davon profitieren wir. Inzwischen klar mit dem Steffen noch, aber ganz am Anfang auch mit dem Patrick, ja.
Wo hast du deine Stärken?
Im Finanzen und im technischen Bereich, ganz klar. Aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich bin der eher Impulsive, der dann schon mal Gas auf den Kessel drauf gibt.
Sehr gut. Naja, ich glaube, das
Braucht
ist
man
die
ja
wichtige.
auch.
Man braucht man beides. Vor allem braucht man, also wenn man eine impulsive Person hat, braucht man, glaube ich, auch insbesondere die Person, die es nicht ist und die dann mal hinterfragt und ein oder zweimal oder dreimal mehr über die Sachen nachdenkt. Aber sehr cool. Bin ich auch ein großer Fan von, immer zu überlegen, wo sind die Stärken der jeweiligen Person und wie kann man sie am besten einsetzen. Ist auch aus meiner Perspektive etwas, was in gewachsenen Organisationen noch viel zu wenig gemacht wird und wo man sich dann eher an, ja, an Stellenausschreibungen oder Kompetenzen klammert, die eine Person möglicherweise hat.
Ja, das ist richtig. Und vor allem, es wird halt auf Aspekte geguckt, die, glaube ich, aus meiner Sicht deine erfolgreichen Mitarbeiter und ein erfolgreiches Unternehmen nicht unbedingt ausmachen, weil ich sag mal, Noten sind schön, Noten sind wichtig und gut, aber die interessieren uns gar nicht, weil uns interessiert der Typ dahinter, ja. Es kann ja sein, dass ich mit 16, 18 vielleicht noch nicht Klick gemacht hat bei demjenigen, aber ein totaler Performer ist, ja. Und deswegen zählt für uns in erster Linie immer die Person, sei es beim Kunden, Lieferanten oder Mitarbeitern.
Wie erkennt ihr das oder wie versucht ihr das zu erkennen? Ich hatte letztens ein Gespräch mit einem Partner von uns, das fand ich ganz cool. Häufig macht man ja irgendwelche Kennenlerngespräche, auch im Bewerbungsverfahren über vor Ort oder auch über Videokonferenz mittlerweile. Er hat aber gesagt, das erste Gespräch führt er immer und immer nur über Telefon, nach dem Voice of Germany-Prinzip. Man hört nur die Stimme, man urteilt nicht, man urteilt ja als Mensch automatisch über Aussehen und vielleicht auch Gestik und Verhalten der Person. Und das fand ich ganz spannend, weil er meinte, das ist für ihn ein unglaublich ausschlaggebender und relevanter Moment, weil man einfach aus der Stimme sehr viel ablesen kann, was man auch an Motivation, Begeisterung, was vielleicht auch ohne körperlichen Urteil dann einhergeht. Hatte ich so mir selbst noch nicht bewusst gemacht, aber habt ihr da irgendeine, ja, ein Erfolgsgeheimnis, sage ich mal, überspitzt, wie ihr eure Teammitglieder erkennt?
Also ich glaube, wir sind da ein bisschen anders da aufgestellt. Wir versuchen, den persönlichen Kontakt mit den Leuten zu bekommen. Klar, man ist vielleicht voreingenommen von der Optik oder wie auch immer, aber für uns zählt das, was sich fachlich dahinter verbirgt und ob es ein absoluter Teamplayer ist, weil ich sage mal, in Unternehmensgrößen wie wir sind, da geht es nur über den Faktor Team, ja. Und deswegen sagen wir, das erste Gespräch führen wir eigentlich immer jeder in seiner Abteilung, also Steffen, Patrick und ich teilweise auch getrennt, aber dann gibt es immer ein Folgegespräch und das ist immer in unserem Headquarter, wo alle drei dabei sind, dass sich jeder auch eine Meinung dazu bilden kann, weil ich sag mal, wir suchen nicht den klassischen Hilfsarbeiter, wir suchen eigentlich den klassischen, ich nenne es mal Performer und Facharbeiter, ja, weil wir halt einfach so aufgestellt sind mit der hohen Automatisierung, dass du da jetzt, ich nenne es mal nicht die Hilfsarbeiter benötigst. Und deswegen immer der persönliche Touch, immer denjenigen im Haus haben wollen, dass der aussieht, wie ist der Drive. Also das, was wir auf Kundenseite versuchen, versuchen wir auch auf Mitarbeiterseite. Gib dir ein kleines Beispiel, warum das uns auch bestärkt. Ja? Wir haben jetzt gestern oder vorgestern eine Stelle zum Teamleiter ausgeschrieben. Wir hatten innerhalb von 24 Stunden knappe 43, 44 Bewerbungen. Ist, glaube ich, schon brutal als junges, klein mittelständisches Unternehmen, so eine Zahl zu generieren in der kurzen Zeit. Das spricht ja für das, was wir tun und für die Philosophie, wie es wir tun.
Absolut. Also andere werden euch sehr, sehr, sehr neidisch anschauen. Ich glaube aber auch da habt ihr ja einen ganz großen Vorteil. Also zumindest ich sehe das so, weil ihr euer Team auch vom Scratch aufstellen konntet und vielleicht auch von den demografischen oder auch von der Einstellung der Person ein bisschen homogener seid, als wenn ihr jetzt ein Unternehmen seid, was historisch gewachsen ist, was vielleicht dadurch ein bisschen politischer ist. Und ich glaube, das ist einfach eine riesige Chance. Und ich glaube, es ist auch eine riesige Chance im Mittelstand, so wie ihr es tut, sich einfach mal cool zu präsentieren und auch junge Leute explizit anzusprechen. Ich glaube, dass der Mittelstand persönlich viel mehr Bewerbung haben könnte und eigentlich an sich auch ein ansprechendes Arbeitsumfeld für junge Menschen bietet, weil es eben mit sehr hoher Identifikation verbunden ist, Transparenz, man kennt die Leute, die da arbeiten. In der Regel ist Nachhaltigkeit keine Sache, mit der man sich schmückt, sondern ein wirtschaftlicher Zwang. Und das macht ihr eben sehr gut und andere sehr sagen wir mal, noch schlecht. Und vielleicht ist auch das ein Aspekt, weshalb ihr da extrem von profitiert.
Ja, und du musst, das, was du nach außen verkörperst, musst du halt auch leben, ja. Ich sag mal, es bringt nichts, wenn du auf einer Webseite irgendwas von Bonussystem und Freiheit schreibst und am Ende muss der Mitarbeiter im Büro sitzen und arbeiten und da schmeckt vielleicht der Kaffee nichts und es gibt kein Mittagessen für die Leute. Das muss schon matchen, das muss man schon sagen. Also die Leute stellen ja dann doch relativ schnell fest, ist das, was die da so in ihren Medien preisgeben, echt oder ist es einfach nur, dass halt die Bewerbung kommt? Und wir leben das Ding halt. Klar, wir sind Gründer, wir stehen hinter dem Konzept, was wir machen, aber auch die 16 Mitarbeiter, die jetzt inzwischen da sind, die leben und stehen da genauso dahinter. Und ich glaube, wenn du diese Firmenkultur geschaffen hast, dann ist da auch nichts mehr dran zu rütteln. Ja, dann zieht sich das fort. Du musst halt kontinuierlich trotzdem dranbleiben, dass du nicht anfängst, das, ich nenne es mal, das Ding steif werden zu lassen. Also, dass du da diese, ja, straighten Vorgaben machst und so weiter. Ich gebe dem Beispiel, bei uns zählt am Ende der Woche ein Ziel für alle. Ja, da gehört die Putzfrau dazu, da gehört der Geschäftsführer dazu. Und ich glaube, wenn du von unten nach oben alle im Boot hast, dann kannst du was Großes erreichen. Aber wenn du sagst, na, nur der einzelne Mitarbeiter kriegt den Bonus, nur der hat es, ich glaube, dann kommst du nicht voran und dann ist es auch nicht ehrlich und die Authentizität fehlt dann einfach.
Wie setzt und kommuniziert ihr dieses Ziel für die Woche?
In der Fertigung ist es relativ einfach. Da gibt es Ziele für die gewissen Produkte. Und ich sag mal, für die Jungs und Mädels im Büro, da gibt's auch im Endeffekt Wochenziele. Es gibt ein Jahresziel für alle miteinander, es gibt aber auch für jeden runtergebrochen dann nochmal Wochenziele, um gewisse Entwicklungsschritte von unseren Produkten zu erreichen, um gewisse Aufgaben erledigt zu haben. Aber es ist immer im Team, also steht da eigentlich keiner allein im Regen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was bei vielen, ja, auch größeren Unternehmen halt da gehen die Ellbogen hoch und da sagt man, naja, teilen will ich nichts, weil dann komme ich nicht voran, sondern dann kommt nur der voran. Und das wollen wir rausnehmen. Deswegen, Ziele sind bei uns immer overall definiert.
Das sehe ich absolut genauso. Also auch gerade diese klassischen Zielvereinbarungen, wie man sie früher auf der Person gemacht hat, führen ja eher dazu, dass man dann sich persönlich priorisiert, auch wenn das gar nicht im Interesse des Unternehmens unbedingt ist. Und es geht ja darum, die Menschen miteinander zu vereinen, zu verbinden und auf die Organisationsziele einzuschwören oder die auch in ihrer intrinsischen Motivation da mitzunehmen. Ich weiß nicht, ob ich sagen darf, wir hatten eben kurz gesprochen, aber ihr seid ja in einer krassen Wachstumsphase. Ihr baut ein neues Gebäude, ihr seid euch wieder am Verdoppeln in diesem Jahr. Und auch da ist ja das Team ein unglaublich wichtiger Aspekt, weil so eine krasse Phase und die Belastung, wie du sie jetzt auch gerade trägst, schafft man, denke ich, nur im Team. Aber erzähl mal ein bisschen, ihr habt was jetzt, sage ich mal, in den letzten Jahren anstand, wie ihr mit dem Wachstum und dem Erfolg umgegangen seid und was jetzt auch in der Zukunft noch ansteht?
Ja, das dürfte ich gern sagen. Also ich, Thema Wachstum vielleicht, der kommt ja automatisch. Also ich sag mal, in der Medizintechnik, wenn du eine Entwicklung beginnst, bis du eine Entwicklung abschließt, sag mal 4, 5, 6 Jahre. So, ich habe dir erzählt, wir sind im 7. Geschäftsjahr. Dann kannst du dir überlegen, im ersten Jahr hatten wir relativ viele Entwicklungsaufträge. Sicherlich eine Durchstrecke, die du erstmal durchgehen musst, weil da bleibt vielleicht nicht so viel hängen. Aber jetzt so im 6., 7. Jahr switchen halt all diese Aufträge von der Entwicklung in die Serie rein. Und dann reden wir halt, du musst die Projekte anfangen zu skalieren. Du skalierst dahinter Stückzahlen. Als Beispiel, in der Entwicklung hast du von Stückzahl 1 bis 100 und inzwischen laufen solche Projekte mit 20, 30 Millionen Teile im Jahr runter. Also da merkt man schon allein dahinter, wo Anlagentechnologie, Wachstum an sich. Und ich glaube aber, das Wichtigste Gut in der Wachstumsphase ist, dass einem die Liquidität als junges Unternehmen nicht ausgeht auf dem Weg. Ja? Wir haben ein klares Ziel, wir haben einen klaren Plan, aber wir sind auch in einem High Investment, so wie du sagst. Ja? Wir bauen jetzt für ja knapp über 5 Millionen ohne Anlagentechnik. Anlagentechnik kommt nochmal mit knapp 2,5 Millionen dazu, sondern sprichst du mal schnell von 7 Millionen Investment. Da musst du schon genau hingucken. Für die Themen haben wir eben auch 2, 3 Startups connected im Softwarebereich, die uns eben bei Liquidität, Vorausplanung und so weiter übernehmen. Ja, aber der Neubau wird nochmal eine ganz andere Region. Ja, wir haben gestartet in einem gemieteten Gebäude, ist vielleicht nicht ideal. Ja, wenn du, ich sag mal, den Hof runterfährst, suchst ein Medizinunternehmen, ist nebendran ein Holzunternehmen. Wie hat die IHK jetzt formuliert in ihrem Bericht, am Briefkasten ist noch mit dem Etikettendrucker das Logo aufgedruckt und so weiter. Also du denkst nicht, dass du in Hightech-Unternehmen reingehst. Dann gehst du rein und der Wandel ist da, weil dann ist es Hightech. Aber von außen ist es das eben nicht. Und deswegen sind wir jetzt dabei, unsere Hülle, unser neues Headquarter zu bilden, wo du halt auch unsere Unternehmenskultur reinpacken kannst. Ja, ich glaube, mit einer der größten Bereiche im Bürobereich sind knapp 100 Quadratmeter mit so einem Lounge, Sitz-Essbereich, wo du wo du halt auch mal zusammensitzt und wo die Atmosphäre eine ganz andere ist für die Mitarbeiter, ja. Das ist schon eine Hausnummer, glaube ich, aber ich glaube, es weiß jeder vom Team, wenn wir den Umzug über den Jahreswechsel hinbekommen, dass dann halt auch eine riesen Erleichterung kommt. Also du kannst die Abläufe sauber planen, du hast eine ganz andere Umgebung, dann da fühlst du dich dann auch schon ganz anders, da glaube ich drin, und dann repräsentiert es jeder nochmal mit einem ganz anderen Stolzfaktor irgendwo nach außen. Mhm. Und gibt natürlich eine krasse Außenwerbung, ja, wenn du so eine Halle hinstellst. Ist ja keine
0815
Industriehalle, du siehst ja im Hintergrund.
Wie seid ihr das Thema Skalierbarkeit in der Produktion angegangen? Du hast gesagt, ihr seid hochautomatisiert und ihr werdet die Halle jetzt ja auch nicht für das nächste oder übernächste Jahr planen, sondern wahrscheinlich für die nächsten 5 oder 10, vermute ich mal. Wie schafft ihr es, da Hand in Hand zu gehen mit den Bedürfnissen, die ihr heute habt und den Bedürfnissen, die ihr vielleicht mit steigender Nachfrage noch habt? Und was ist überhaupt so der Kernaspekt eurer sehr automatisierten Produktion? Wie muss man sich das vorstellen? Also ich kenne Spritzgussunternehmen, da steht ein Bediener an der Maschine, es wird alles sauber und ordentlich mit dem Besen gehalten, es liegen Zettel für die jeweiligen Aufträge da, die aus der Dispo kommen. Das seid ihr ja nicht.
Nee, das sind wir gar nicht. Ich sag mal, das waren wir vielleicht zur Gründungsphase, da hattest du eine Anlage, da hattest du eine ganz kleine Automatisierung, einen kleinen Handling dabei, aber wir haben das meiste von Hand dann entnommen, tatsächlich so wie du sagst, und du hast den Papierkram daneben gehabt, dann hast alles händisch aufgeschrieben und hast nach 3 Tagen immer gefunden, was du gemacht hast. Das haben wir dann relativ schnell alles digitalisiert. Also bei uns sind die gesamten Maschinen am BDE-System angeschlossen. Du ziehst die Daten dir weg. Die Mitarbeiter haben eigentlich alle einen Art Tablet, wo sie ihre Daten drauf eingeben, wo du einfach ja eine ganz andere Struktur auch dahinter reinbekommst, weil du hast halt alles zentralisiert abgelegt. Und inzwischen, ich sag mal, am Anfang mussten wir aufs Geld gucken, weil wir alles aus Eigenmitteln, wir haben keinerlei Investoren drin, finanziert haben. Da haben wir klar die Handmaschine gehabt, aber inzwischen stehen an den Maschinen 6-Achs-Robotern, ich glaube mit mehr als State of the Art, also sprich, du nimmst die Bauteile, legst die Kavitäten getrennt ab, gehst mit dem nächsten Roboter in den nächsten Schritt rein, übernimmst, also bis in die Tüte bist du zum größten Teil durchautomatisiert. Sicherlich ersten 1-2 Anlagen haben das nicht. Und das ist auch die Skalierung, die wir im Neubau verfolgen. Also ganz klar autonome Fertigung, soweit es geht. Fehlerbehebung Mitarbeiter, Anfahren Mitarbeiter und dann muss das Ding fliegen. Ja, und Hallenschiff 1, da veracht oder verzehnfachen wir uns von der Grundfläche. Der Plan ist aber gerade eher, es wird nur 5 Jahre halten. Auf das Grundstück, das wir gekauft haben, geht aber die Halle 4-mal drauf. Also man guckt schon zukunftsorientiert, dass Platz vorhanden ist und dass wir auch wirklich Gas geben können.
Ja. Krass. Mit was geht das allem noch einher für euch jetzt, diese neue Eröffnung? Der neue Standort?
Ja, ich glaube, als allererstes Mal ist der wichtigste Faktor für uns, glaube ich, all das, was wir in Deutschland verteilt haben. Also sprich, wir haben, die Pilcon hat 2 Produktionshallen bereits. Wir haben noch ein Büro bereits in Obertulva angemietet. Wir haben in Frankfurt oben ein Büro für die Preox. Wir haben in Neustadt an der Weinstraße für die Stanzmaschinenfirma ein Büro. Wenn du das auf der Unternehmensgröße alles zusammenfährst, glaube ich, dann hast du schon einen riesen Benefit. Also wir werden all die Standorte dann auflösen. Es wird alles in den Neubau bekommen. Und ich glaube, dadurch haben wir intern die Abläufe schon mal verbessert. Und nach außen ist, glaube ich, der größte Faktor, weil es ist wie im Restaurant, ja, das Auge isst mit, ja. Der Koch kann noch so gut sein. Wenn die Hülle dazu einfach nicht stimmt, dann gehst du da nicht rein. Deswegen glaube ich, wenn wir die Hülle geschaffen haben, so wie das Auge ist mit, dann wird es nochmal einen ganz anderen Boost für uns auch ergeben, ja, weil dann stehst du bei ganz anderen Firmen nochmal auf der Agenda.
Ja, absolut. Und ich glaube auch, ihr habt da ja doch einen noch cooleren Anlaufpunkt für eure Kunden, die euch einfach letzten Endes, geht es ja auch immer um das Erlebnis, die euch als Pilcon irgendwo vor Ort wahrnehmen, dann mit euch auf der Terrasse sitzen können, fantastisch Mittagessen und in die Produktion gehen können und sie einfach das anschauen, was sie auch widerspiegelt. Ja, ich denke auch, das ist ein wichtiger Aspekt, oder diese Offenheit für den Kunden einfach darzustellen.
Ja, das auf jeden Fall. Die Transparenz, glaube ich. Also nicht immer nur zu sagen, es ist alles gut, es passt alles, weil wo gehobelt wird, Felten sparen nun mal heutzutage. Und damit muss man aber auch umgehen können. Offen, ehrlich, transparent kommunizieren und gemeinsam Probleme glattziehen, ja. Und Probleme müssen ja nicht fertigungstechnisch sein. Ich sag mal, Probleme können ja auch produktbehaftet sein, ja. Dass im Markt irgendwelche Sachen in den Kliniken auffallen, die einfach auf dem kurzen Dienstweg verbessert gehören. Und deswegen ist, glaube ich, schon ein richtiger, wichtiger Faktor.
Lass uns mal so ein bisschen in die Zukunft schauen. Also die nahe Zukunft haben wir abgedeckt. Neue Produktion, Skalierung in der Produktion, weiterhin automatisiert. Aber was steht darüber hinaus noch bei euch an? Habt ihr da auch euch klare Ziele gesetzt? Lasst ihr es eher auf euch zukommen? Wo steht Zirkon vielleicht in den nächsten 5 bis 10 Jahren?
Also ja, wir haben uns Ziele gesetzt, aber da wir so dynamisch unterwegs sind, hätte ich mal formuliert, gucken wir eigentlich meistens nur 2, 3 Jahre voraus. Ich sage mal, der größte Schritt für uns jetzt in der Unternehmensgeschichte ist jetzt der Neubau, dass du deine Prozesse nochmal ganz anders da kreieren und schaffen kannst und auch einen Anlaufpunkt für Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten schaffst, der einfach so wahrscheinlich nicht vorhanden ist in Deutschland. Und darüber hinaus ist es, glaube ich, für uns als Medizinunternehmen durchaus wichtig, in gewissen anderen Ländern oder auch Kontinenten vertreten zu sein. Ja, in Deutschland, Europa sind wir stark. In Asien sind wir gut unterwegs. Indien macht fast 35% von unserem Umsatz inzwischen aus. Da denken ja die meisten Leute jetzt gerade erstmal dran, dass Indien ja so groß ist und doch einen Bedarf hat. Und vorher war das eher eine Bubble, die keiner sehen wollte. Und USA ist, glaube ich, auch nicht zu unterschätzen. Also ich glaube, die Skalierung für uns im ersten Step in Europa mit dem Neubau ist wichtig. Aber der ganz klare Fokus auch, dass man das auf weitere Kontinente und Länder verteilt. Einfach auch wenn Europa schwächeln sollte, warum auch immer, dass man das einfach abfängt, über die anderen Kontinente wie USA, wie Asien eben.
Und auch da habt ihr da ein spezifisches Vorgehen, um in die neuen Märkte zu kommen. Ich meine, das ist ja auch grundsätzlich nicht einfach mit verhältnismäßig beschränkten Ressourcen. Wie geht ihr da vor? Arbeitet ihr da vor allem auch mit Handelsvertretern vor Ort? Versucht ihr euch selber zu etablieren mit Personen?
Nee, Handelsvertreter ist, glaube ich, nicht richtig oder nicht unser Weg, weil die machen ja genau das, was wir nicht wollen, ja? E-Mail, Telefon und so weiter. Also wir gucken, dass wir in den Ländern ja über Art Symposiums, über Kongresse und so weiter irgendwo mal einen Pitch vortragen können. Als Beispiel, letztes Jahr waren wir in den USA, haben da unsere Story, unsere, ich sag mal, auch Technologie offengelegt, ja, was, wo jeder sagt, ah, du legst ja deinen USP da gerade auf den Tisch für jedermann. Dann sagen wir, ja, bis die den kopiert haben, müssen wir 10-mal weiter sein. Also wir transferieren offen unseren USP in den Markt, weil wir halt die Medical- und die Healthcare-Branche verändern möchten. Und dafür müssen halt noch mehr mithelfen. Ja, das können wir kleines Unternehmen nicht alleine verändern. Deswegen gucken wir, dass wir eigene Mitarbeiter vor Ort bekommen. Wir gucken, dass wir es teilweise vom Headquarter aus am Anfang noch lösen, weil ich glaube, stehen doch bis Mitte nächsten Jahres einige größere Brocken hier auf der Agenda mit dem Umzug und so weiter. Und ab dann ist aber ganz klar der Faktor Skalierung über eigene Mitarbeiter, die auch diesen, ja, den Drive dahinter haben wie wir und die gleiche Kultur und Philosophie einfach auch verkörpern.
Finde ich wirklich sehr beeindruckend, weil ganz, ganz viele Unternehmen gehen ja in der Regel diesen Weg über Handelsvertreter, weil es einfach ist und weil es verhältnismäßig schnell geht. Aber ich bin da ganz bei dir. Ich glaube, ein Handelsvertreter kann niemals das Erlebnis, was bei euch im Vordergrund steht, so darstellen, wie ihr es könnt oder wie ihr es aus dem Team könnt. Und auch das ist, finde ich persönlich echt beeindruckend und cool, dass ihr euch da genau gegen diesen Weg entscheidet und auch echt ein anderer Weg.
Ja, das ist, aber ich glaube, nur so geht's. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor, dass man sich einfach von der breiten Masse versucht abzusetzen und eben sein Ding durchzudrücken, ne? Und nicht zu sagen, ja, aber die andere Seite sieht es ja, du kommst hier mit dem T-Shirt, vielleicht hast du einen Sakko mit an. Wie kannst du nur? Nee, das sind wir und genau das wollen wir auch durchdrücken und sagen, nein, bleib wie du bist, zieh dein Ding und deinen Charakter einfach durch. Und der hat ja jetzt Anklang. Also umsonst stehen wir nicht da, wo wir sind und investieren solche Summen mehr. Deswegen den Leuten, dem Markt taugt es, das offene und ehrliche Austauschthema. Und ich glaube, das muss man weiterhin behalten, egal wo du hingehst, ob das Asien, USA, sonst wo ist. Das ist wie im privaten Bereich, bleib du selbst, und ich glaube, dann kommt Großes dabei raus.
Passt schon, perfekte Schlussworte. mich würde abschließend nochmal interessieren, was waren für dich die wichtigsten Learnings auf deiner Reise im unternehmerischen Leben bis jetzt?
Ich glaube, für mich persönlich sind die wichtigsten Punkte, sei offen, sei du selbst, aber find auch die richtigen Partner dahinter. Ja, wir hatten das Glück, mit der Preox hatte ich einen Mentor, seitdem ich 16, 17 war, an der Seite, der mich begleitet hat, der mir erklärt hat, wie die Welt eigentlich so ein bisschen läuft in dem Bereich. Aber auch als wir gegründet haben, haben wir super Typen, super Partner kennengelernt, die heute noch top mit uns im Austausch sind und auch selber mitwachsen, ja, und auch Unternehmer sind. Und ich glaube, das ist der wichtigste Faktor. Such dir die Menschen, die ähnlich ticken, die den gleichen Drive haben, wo du einfach vorankommst, ja, und häng dich an denen dran, weil es geht nur mit Personen am Ende vom Tag, ja, KI hin oder her, aber am Ende sind es die Typen dahinter, die irgendwo das Geschäft machen und was voranbringen, ja, und die KI und die Themen sollten eigentlich unterstützen wirken. Deswegen sage ich, glaube ich, such dir die Menschen, die auf deiner Reise für dich das Richtige mit abbilden können, nimm die mit ins Boot und ja, ich glaube, das ist somit das Wichtigste.
Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und so ja ausführlich und offen in eure Geschichte und auch in letztendlich ja deine private Geschichte, die ganz eng mit dem Unternehmen verwoben ist, Einblick gegeben hast. Hat mich sehr gefreut, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Danke, mein Lieber, für die Einladung.
Danke und bis zur nächsten Folge.